Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zum vierten Abend unserer Vortragsreihe Technik Denken. Mein Name ist Volker Friedrich. Ich lehre an dieser Hochschule als Professor Schreiben und Rhetorik. Wenn Sie so wollen, ist das der Bereich der Philosophie, der sich mit Argumentation und Kommunikation befasst. Und ich bemühe mich für Sie, immer diese Vortragsreihen zusammenzustellen, montagsabends im Studium Generale. Wir sind mittlerweile in der 25. Folge. Sollten Sie mal einen Vortrag von den 300 verpasst haben, dann können Sie die Aufnahmen dazu, nicht von allen, aber von über 200 Vorträgen immerhin, im Internet finden. Da findet man ja so manches, was man nicht braucht, aber sei es drum. Wo genau, das steht in diesen netten Faltkärtchen vermerkt. Da können Sie sich dann Audiodateien und manchmal auch die Präsentationen, wenn die Referenten sie uns zur Verfügung gestellt haben, anschauen, herunterladen, auf Ihren Abspielgeräten einsetzen, solange Sie es nicht kommerziell nutzen. Die Kenner dieser Veranstaltung wissen, das war der Werbeblock und danach geht der Friedrich immer dazu über, den Referenten des Abends vorzustellen. Jetzt kommt die schlechte Nachricht. Ich täte das gerne, aber Professor Klaas Rüsing ist leider erkrankt. Und jetzt kommt die noch schlechtere Nachricht. Da das kurzfristig sich ereignet hat, kann ich Ihnen keinen wirklich adäquaten Ersatz bieten. Und jetzt kommt für Sie die allerschlechteste Nachricht. Dann mache ich das doch glatt selbst. Und spring in die Bresche und danke schön, versuch es mal. Danke. Ich hoffe, Sie tun das hinterher auch noch, was Sie gerade getan haben. Herr Huizing hat angekündigt, über Medientechnik als Lebenskunstschulung zu reden. Ich werde das Thema schon streifen und am Ende auch darauf ein bisschen eingehen. Natürlich kann ich das nicht so erzählen, wie er es getan hätte. Ich weiß ja gar nicht, wie er es getan hätte. Er hat im Ankündigungstext geschrieben, dass er auf Wilhelm Flusser und Roland Barthes eingehen wird. Das werde ich heute Abend nicht tun. Also wenn Sie extra deswegen gekommen sind, um etwas über Wilhelm Flusser zu hören und Roland Barthes, ich kann Ihnen in der Diskussion am Ende vielleicht noch eine Anekdote über Wilhelm Flusser erzählen, dem ich mal begegnet bin, aber das sind heute nicht meine Referenzgeber. Ich möchte ein bisschen den Abend nutzen, ein paar Dinge aufzugreifen, die vielleicht auch grundsätzlich für diese Vortragsreihe ganz gut sind zu wissen. Ich habe mir erlaubt, da ich wirklich nur ein paar Stunden hatte, mich jetzt vorzubereiten, auf ein paar Unterlagen zurückzugreifen, die ich schon in petto hatte. Ich hoffe, Sie sehen mir das nach. Aber da ist auch einiges Neues da. Sollte Ihnen was vertraut vorkommen, über Ähnliches habe ich schon mal geredet, aber da kommen auch ein paar neue Aspekte hinein. Jedenfalls möchte ich vor dem Kontext unseres Gesamtthemas gerne das Thema, das Herr Huizing angekündigt hat, ein bisschen ausweiten und möchte sprechen über Kultur und Technik, Medien und Lebenskunst, also über Gott und die Welt. Da ich aber kein Theologe bin, nenne ich es so. Ich werde Ihnen am Anfang etwas über die Begriffe Kultur und Technik erzählen. Ich glaube, das ist ganz nützlich, auch als Grundlage für die Vorträge, die wir in diesem Semester hören, da vielleicht mal ein grundlegendes Verständnis Ihnen anzubieten. Viele der Referate, die wir hören, gehen dann schon in spezielle Fragen hinein. Mir geht es dann darum, solch einen Abend wie dem heute vielleicht dazu zu nutzen, noch ein paar Grundlagen zu vermitteln. Ich möchte Ihnen einen Begriff vorstellen, nämlich den der Technikkultur, und Ihnen zeigen, welche Wege uns da womöglich in eine Kultur geführt haben, die technisch bestimmt ist. Ich möchte Ihnen dann ein bisschen erläutern, was denn Kulturtechniken sind und wie die damit zusammenhängen. Und das leitet dann über zu dem, was Sie heute Abend wahrscheinlich von Herrn Rüsing ähnlich gehört hätten. Es geht bei der Lebenskunst, die er Ihnen angekündigt hat zu besprechen, aus der philosophischen Sicht um das, was Michel Foucault die Technologien des Selbst genannt hat. Und darüber werde ich Ihnen ein klein bisschen was erzählen. Und dann werden wir noch angucken, wie die Medien da ins Spiel kommen. Nun gut, das ist unser Programm. Also fangen wir mal an mit den Begriffen. Diejenigen von Ihnen, die noch ein strammes Latinum genossen haben, werden jetzt wenig überrascht sein, wenn ich Ihnen sage, dass das Wort Kultur aus dem Lateinischen, cultura, kommt und dass das eigentlich zuerst einmal ein Lehnwort bei uns ist für Ackerbau. Die Wortherkunft im Lateinischen ist dann von colere, von pflegen, hegen, bebauen, großziehen, ausbilden, tätig verehren, all das steckt da so drin. Wir kennen natürlich im Deutschen den Begriff des Kultes, kultische Handlungen, in denen Verehrung ausgedrückt wird für Götter oder für Ideen oder Prinzipien oder Können oder Leistungen oder manchmal auch nur für sich selbst. Und dann haben wir noch den Begriff der Kultiviertheit. Und mit dem versuchen wir zu fassen, dass jemand schöpferische Leistungen zu erbringen in der Lage ist. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob wir den Begriff noch so sehr hochschätzen, wie das vielleicht mal war. Früher hat man, glaube ich, ganz gerne mal jemanden lobend als einen kultivierten Mann bezeichnet. Heute hat man die Männer im Verdacht, das dazu eh nicht mehr zu taugen. Also keine Ahnung, ob Kultiviertheit noch eine große Rolle spielt, wie es das vielleicht im bildungsbürgerlichen Kontext einmal gespielt hat. Vielleicht denken Sie da ähnlich wie ich an solche Szenerien, wie wir sie aus Romanen von Thomas Mann beispielsweise kennen. Da war noch vielleicht eine Sphäre der Kultiviertheit angestrebt von den beteiligten Personen. Wenn Sie einmal auch nur das Nachmittagsprogramm Ihrer Ihnen zur Verfügung stehenden Fernsehsender durchzeppen, dann bin ich mir nicht mehr so ganz sicher, ob Sie auf allzu viel Kultiviertheit stoßen werden. Nun gut, aber schauen wir uns nochmal näher an, wie der Begriff der Kultur dann im Deutschen gebraucht wird. Also, es gibt im Duden ein Angebot einer Definition. Da wird gesagt, Kultur sei die Gesamtheit der geistigen und künstlerischen Lebensäußerungen einer Gemeinschaft, eines Volkes. Das als erste Definition. So dann verstehe man darunter eine feine Lebensart, Erziehung und Bildung. Das ist so ein bisschen das, was wir vorher mit Kultiviertheit angesprochen haben. Dann die Zucht von Bakterien und anderen Lebewesen auf Nährböden. Sie können jetzt vielleicht fragen, wo ist der Unterschied zur Bildung? Natürlich steckt in Kultur die Nutzung, Pflege und Bebauung von Ackerboden. Da kultivieren wir ja auch was. Und dann spricht man auch noch von einer Kultur bei einem Bestand von jungen Forstpflanzen. Natürlich das Kultivieren sowohl im botanischen Sinne wie auch in einem metaphorischen Bildungszusammenhang, das ist Ihnen auch bekannt als Begriff. Ich möchte Ihnen vielleicht mal eine Definition anbieten, die vom Sprachduktus vielleicht schon etwas veraltet ist, aber doch interessant. Kennt jemand von Ihnen den Namen Will Durand oder Durand? Ich weiß immer nicht so genau, wie man ihn ausspricht, also Durand geschrieben. Das sieht eher französisch aus, aber eigentlich ist er ein Amerikaner. Also die sagen womöglich Durand zu Ihnen. Schon mal gehört? Ja. Bitte? ein Kulturhistoriker, eigentlich ein Philosoph und noch eigentlicher ein Jesuit, der den Orden verlassen hat. Und dann wird es schwierig für einen, der Theologe und Philosoph ist und sonst nichts Anständiges gelernt hat. Was macht er? Der macht, wenn es gut läuft, das, was Will Durand gemacht hat. Er schreibt eine Einführung in die Philosophie und macht daraus einen Weltbestseller. Das ist Herrn Durand gelungen. Ich glaube, falls Sie sich jetzt als Wiederholungstäter aufschwingen wollen, muss nicht klappen. Aber zu der Zeit hat es geklappt. Und das hat den guten Will Durand in die Situation versetzt, finanziell absolut unabhängig zu sein. Er verfügte über sehr viel Geld. Und dann sagte er sich, was mache ich denn damit? Ich schreibe einfach eine Kulturgeschichte der Menschheit. Und ich mache das nicht vom heimischen Schreibtisch aus, sondern ich schaue mir an, worüber ich schreibe. Und ich reise um die Welt und besuche alle Bibliotheken und alle Kulturstätten, die von Wichtigkeit sind, und versuche daraus dann ein Werk zu schaffen. Er hat später dann auch mit Unterstützung seiner Frau Ariel daran 50 Jahre gearbeitet. Das ist das umfassendste Projekt, zumindest des 20. Jahrhunderts, eine Kulturgeschichte zu schreiben. In der deutschen Version liegen da, glaube ich, 18 Bände vor. Er ist bis von den Anfängen bis Napoleon gekommen. Für 50 Jahre gar nicht so schlecht. Sie kennen vielleicht diesen schönen Satz von Alexander von Humboldt. Denjenigen Weltanschauungen ist zu misstrauen, die zustande gekommen sind, ohne sich die Welt anzuschauen. Das war so ein bisschen ein Motiv, das den Durand umgetrieben hat. Ich sage Ihnen mal, wie er Kultur definiert. Kultur ist soziale Ordnung, welche schöpferische Tätigkeit begünstigt. Vier Elemente setzen sie zusammen: wirtschaftliche Vorsorge, politische Organisation, moralische Tradition und das Streben nach Wissen und Kunst. Sie, also die Kultur, beginnt, wo Chaos und Unsicherheit enden. Neugier und Erfindungsgeist werden frei, wenn die Angst besiegt ist. Und der Mensch schreitet aus natürlichem Antrieb dem Verständnis und der Verschönerung des Lebens entgegen. Das ist doch mal was. Es klingt ein bisschen altmodisch, aber ich finde im Kern ist das eigentlich was, womit man durchaus noch arbeiten kann. Hier haben Sie es nochmal, wenn Sie das sich nochmal anschauen möchten. Im Übrigen, offensichtlich kann man damit heute nicht mehr so viel Staat machen. Ich glaube, der letzte Versuch, eine Übersetzung zu bringen, stammt aus den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts. Und diese Bände können Sie, wenn Sie mal im Internet eine Antiquariatssuchmaschine bedienen, für ein Apfel und Ei jeweils bekommen, also pro Band irgendwo zwischen 3 und 7 Euro, schön gebunden. 18 Bände, das hat einen hohen Heizwert, da können Sie auch mal schon irgendwo eine Wand isolieren, damit das ist ein bisschen Platz im Regal, also falls Sie sich bildungsbürgerlich gerieren wollen, das macht sich gut. Und so nebenbei, es liest sich toll. Der Mann konnte ganz hervorragend schreiben. Es ist absolut amüsant und zugänglich und man lernt eine Unmenge. Also, kleine weitere Werbeblock diesmal für Will Durand. Ich habe keine Tantiemen an diesen Geschichten. Das ist der Herr. Es gibt auch eine Stiftung, die nach ihm benannt ist und die finden Sie auf dieser Internetseite hier. Also, jetzt haben wir uns angeguckt, was Kultur ist. Und eigentlich ist doch unser Thema Technik in dem Semester. Warum redet denn der Friedrich die ganze Zeit über Kultur, wenn es um Technik gehen soll? Tja, warum wohl? Sie werden es schon noch merken, aber natürlich ist der Prozess der Entwicklung von Kultur und der Prozess der Entwicklung von Technik historisch so eng verstrickt, dass wir es überhaupt nicht auseinanderhalten können. Ich werde Ihnen dafür nachher vielleicht noch das eine oder andere Beispiel geben können. Aber vielleicht haben wir jetzt ein klein bisschen uns zusammengereimt, was Kultur denn so bedeutet. Jetzt schauen wir uns doch mal an, wie es um die Technik steht. Ich hatte vorher gesagt, wenn Sie Latinum in den Knochen haben, dann können Sie sich Kultur eigentlich ganz gut herleiten. Geht es mit Technik auch? Nein, da sollten Sie ein Graecum in der Tasche haben. Wer hat das schon? Technik leitet sich her von dem griechischen Wort Techni. Und wenn Sie die Wortbedeutung im Griechischen anschauen, im Altgriechischen, dann kommen Sie dem auf die Spur, was uns heute manchmal ein bisschen irritiert. Wir haben nämlich, wenn wir über Technik reden, eigentlich immer einen relativ mehrdeutigen Begriff im Munde. Das eine ist, was wir unter Technik verstehen, wahrscheinlich seit der Industrialisierung, also technische Geräte und dergleichen, Maschinen, das wird heute unter dem Technikbegriff verstanden. In der Antike war viel weiter gefasst, darunter verstand man Kunst, Wissenschaft, Handwerk, Kunstfertigkeit, Tüchtigkeit, Geschicklichkeit, Schlauheit, List, Kunstwerk. Sie finden diesen Begriff manchmal, also diesen alten Bezug, manchmal noch, wenn wir zum Beispiel einen Musiker bewundern, ob seiner Spieltechnik, ja? Und manchmal einen Fußballer, ob seiner Balltechnik. Also da haben wir noch diesen alten Bezug zur Kunstfertigkeit und so weiter. Da geht es nicht um diese Bezugnahme auf Maschinen und dergleichen mehr, technische Geräte. Im Lateinischen wurde dann Technik tatsächlich auch eingeführt als Technica, aber man sprach auch von Ars oder Disciplina. Und wie gesagt, seit der Industrialisierung haben wir wahrscheinlich den Begriff verschoben und verengt auf technische Geräte, Maschinen und dergleichen mehr. Versuchen wir uns dem Ganzen noch ein bisschen weiter anzunähern, das zu parallelisieren. Ich habe Ihnen vorher gesagt, was der Duden, der Fremdwörter-Duden, um genau zu sein, dazu sagt. Übrigens, kleiner Tipp, wenn wir vom Duden reden, meinen wir immer den Rechtschreib-Duden, aber eigentlich sind es 12 Bände, die sich zu unterschiedlichen Fragen der deutschen Sprache dann äußern. Für Studenten ein lohnender Blick in der Bibliothek, schauen Sie sich mal die 12 Bände an. Da ist sogar ein Bildwörterbuch drin. Einer der Bände erklärt die Welt in Bildern. Aber gut, parallelisieren wir jetzt mal das Ganze. Wir haben vorher Kultur, die Definition uns angehört. Wie definiert der Duden die Technik? Und jetzt wird Ihnen der Sprachduktus ein bisschen bekannt vorkommen. Der Duden sagt, Technik sei die Gesamtheit der Maßnahmen, Einrichtungen und Verfahren, die dazu dienen, naturwissenschaftliche Erkenntnisse praktisch nutzbar zu machen. Also da sind wir schon sehr, sehr stark an dem modernen Technikbegriff drin. Da flimmert nichts mehr von dem Altgriechischen durch, denke ich mal. Dann aber, sagt der Duden weiter, sei Technik eine ausgebildete Fähigkeit, eine Kunstfertigkeit, die zur richtigen Ausübung einer Sache notwendig ist. Da haben Sie das, was ich vorher mit Spiel- oder Balltechnik angesprochen habe. Sodann sei darunter zu verstehen die Gesamtheit der Kunstgriffe und Verfahren, die auf einem bestimmten Gebiet üblich sind. Und man verstehe darunter auch generell Herstellungsverfahren. Nun gut, damit würde ich jetzt mal weiterarbeiten wollen. Unter Technik kann man also verstehen Verfahren und Kenntnisse, die materielle Wirklichkeit und Welt zu gestalten. Wenn wir von Techniken reden, das ist für den Philosophen immer wichtig, implizieren wir, haben wir also eingebaut, auch ein Verständnis von Technik, eine Theorie über Technik. Das heißt nicht, dass die ausgebaut ist, dass wir sie klar benennen könnten. Aber immer wenn wir über bestimmte Begriffe dieser Art reden, haben wir implizit im Gepäck eine Theorie, auch wenn sie uns nicht bewusst ist. Eine mögliche Theorie, die in der Philosophie häufig eine Rolle spielt, um Technik zu erklären, ist, sie als Prothetik zu verstehen. Sie kennen das Wort Prothese, da haben wir manchmal eine im Mund oder jemand, der in irgendeiner Weise ein Gliedmaß verloren hat, kann mit Prothesen das auffangen. Das ist damit gemeint. Ich habe zum Beispiel eine Prothese auf der Nase und nutze Technik als Prothese. Ich erweitere gerade meine mir natürlich gegebenen Möglichkeiten. Ich wäre zwar in der Lage, würde ich mir zutrauen, diesen Raum auch ohne Mikrofon mit meiner Stimme einigermaßen zu füllen, aber wahrscheinlich nicht sehr lange und wahrscheinlich ab einem gewissen Punkt relativ angestrengt. Im Übrigen machen wir das, damit wir die Aufnahmen haben, aber das nur am Rande. Also, mit Prothetik, mit Technik als Prothetik erweitert der Mensch seine Körperfunktion, wenn Sie so wollen, und macht sie mächtiger. Das ist eine der philosophischen Theorien, wie man Technik verstehen kann. Wir bauen die körperlichen Möglichkeiten mit künstlichen Mitteln aus, erweitern sie, ersetzen sie oder ergänzen sie. Also wir greifen sozusagen in die Biologie ein. Nach dem, was Sie in dem Semester gehört haben, was ist an dem dritten Punkt auf dieser Folie in Ihren Augen womöglich jetzt schon oder in Wälder anders? Hier wird von körperlicher Prothetik geredet, also von körperlichen Möglichkeiten. Im Moment entwickeln wir Technik, die unsere geistigen Möglichkeiten ausbaut, womöglich ergänzt und womöglich ersetzt. Da ist, glaube ich, gerade ein ganz großer Sprung, den wir uns bewusst machen müssen, dass wir diese Form von Prothetik, die natürlich sich über die Jahrtausende, in denen wir Technik einsetzen, sehr, sehr weit ausgebaut hat, immer weiter ausbauen und mittlerweile von einer körperlichen Funktionsergänzung oder eines körperlichen Funktionsausbaus dahin schreiten, geistige Fertigkeiten auszubauen. Dazu hat der Mensch übrigens immer mal wieder Mittel gesucht und genutzt. Die waren aber keine technischen Mittel. Denken Sie mal an all das, was wir im Rahmen von Spiritualität, von Meditation und dergleichen versuchen, unser Erkenntnisvermögen auszubauen. In jeder Kultur finden Sie eine Kultur des Drogengebrauchs. Das ist ein Versuch, die geistigen Fähigkeiten auszubauen. Mittlerweile, also mit psychogenen Substanzen beispielsweise, mittlerweile gehen wir dazu über, tatsächlich auch die Fähigkeiten unseres Gehirns technisch zu erweitern. Zum Teil hat es beispielsweise auch medizinische Gründe, wie viele Prothetik aus der Medizin kommt. Sie können beispielsweise, habe ich in einem Journal unlängst gelesen, Sie können damit rechnen, dass künftig Epilepsiepatienten beispielsweise durch das Einführen von Drähten an bestimmten Bereichen des Gehirns Anfallshäufigkeiten senken können. Da kommt dann irgendein kleines Gerätchen dahinter geschaltet und verhindert, dass epileptische Anfälle entstehen oder zumindest in der Häufigkeit oder Heftigkeit entstehen. Da greift also Technik sozusagen jetzt in eine Ebene ein, die wir früher wahrscheinlich noch nicht als der Prothetik unterworfen angesehen haben. Da ist eine neue Entwicklung, die möchte ich jetzt gar nicht bewerten, aber ich glaube, mit der müssen wir uns auseinandersetzen. So, jetzt haben wir uns ein bisschen den Begriff der Technik angeschaut. Unterscheiden Sie persönlich zwischen Technik und Technologie? Herr Schaffre nickt. Also, ich glaube, dass wir es meistens nicht tun. Im alltagssprachlichen Gebrauch verwischen sich diese Begriffe sehr. Aber gemeinhin immer, wenn Sie irgendwo Ologie hinterhängen, dann ist damit gemeint die Lehre von, also die Wissenschaft von der Technik, wird eher unter Technologie gefasst und die wissenschaftliche Behandlung der Verfahren, der Kenntnisse und so weiter, die materielle Wirklichkeit und Welt zu gestalten, zu verstehen. und natürlich die entsprechende Theoriebildung. Die muss im Begriff der Technik selbst noch nicht drin sein. Also der begnadete Balltechniker hat nicht unbedingt eine Theorie der Balltechnik im Gepäck, wenn er gerade auf dem Fußballplatz glänzt. Ich glaube, der Unterschied ist klar. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu dem vorher. Sie können natürlich sagen, Friedrich, da stand doch, Prothetik sei bisher zur Beeinflussung der materiellen Welt gedacht. Jetzt sagen Sie, da ändert sich was, da kommt der Geist ins Spiel, der ist doch auch nur Materie. Da matscht man halt im Gehirn rum, aber das ist doch auch Materie. Naja, da haben wir bisher, glaube ich, Grund gesehen, je nachdem von welchen anthropologischen Grundlagen Sie ausgehen, den Menschen nicht nur als ein materielles Wesen anzusehen. Wenn Sie den Hirnforschern zuhören, die sind mittlerweile häufig bei einem sehr strammen Materialismus angelangt wieder. Wenn Sie einen Klassiker anschauen, da hat ein Hirnforscher und ein Philosoph mal sich der Frage sehr früh gewidmet, nämlich etwa Anfang der 80er Jahre hat Sir John Eccles, ein Mediziner und Hirnforscher, Nobelpreisträger, zusammen mit dem Philosophen Karl Popper ein Buch geschrieben, das heißt Das Ich und sein Gehirn. Und da hat Popper in seinem Teil, wie ich finde, nach wie vor überzeugend nachgewiesen, dass wir eine Frage mit den Mitteln der Hirnforschung nicht werden klären können, nämlich ob das Phänomen, das im Gehirn beobachtet werden kann, der Geist ist oder eine Parallelerscheinung zu einer geistigen Tätigkeit. Also das ist wahrscheinlich aus erkenntnistheoretischen Gründen nicht lösbar, diese Frage. Gut, also jetzt haben wir uns noch den Unterschied klar gemacht zwischen Technik und Technologie und haben vielleicht die Begriffe Kultur, Technik, Technologie ein bisschen abgegrenzt. Was können wir unter Technik, Kultur verstehen? Ich gehe mit Ihnen einen kleinen Umweg. Es gibt ein sehr schönes Zitat von Voltaire, dem französischen Schriftsteller und Philosophen, das ich in diesem kulturgeschichtlichen Werk von Durand gefunden habe. Voltaire schrieb einmal: Ich möchte die Schritte kennen, mit denen die Menschheit von der Barbarei zur Kultur überging. Dafür, genau für die Erklärung dieser Frage, wann entsteht das, was wir als nicht mehr tierische Existenz des Menschen ansehen, sondern der Übergang zu dem, was wir Humanität nennen, was wir Kultiviertheit nennen und so weiter. Dazu gibt es eine ganze Menge ganz, ganz unterschiedliche Theorien, die ich Ihnen heute Abend natürlich überhaupt nicht alle vorstellen kann. Ich habe nur ein paar wenige ausgewählt, um Ihnen zu zeigen, wo da ganz, ganz unterschiedliche Ansätze sind. Damit es ein bisschen unterhaltsamer wird für Sie, beginne ich mal mit einer Theorie, die nicht verschriftlicht ist, sondern verfilmt. Ja, manchmal kann man Theorien auch durch Filme transportieren. Ist irgendjemand von Ihnen der Film von Stanley Kubrick bekannt, 2001 Odyssee im Weltraum? Oder ich frage mal andersrum, kennt den jemand nicht? Gut, dann zeige ich ihn vielleicht doch ein bisschen. Wenn alle ihn kennten, dann brauche ich ihn ja nicht zu zeigen. Ich hoffe, das klappt jetzt. Ich habe festgestellt, dass es hier irgendeinen Wackler im Ton gibt, aber der Ton ist für uns nicht unbedingt so relevant. Dieser Film ist tatsächlich ein Science-Fiction, Aber die ersten 20 Minuten dieses Films erzählen eine Vorgeschichte. Nämlich, wie Technik und Kultur in die Welt gekommen sind. Ich kann ihn nur empfehlen, einfach weil es ein grandioses Filmkunstwerk ist, sich das Ganze mal anzuschauen. Es beginnt mit sehr, sehr ruhigen Bildern einer relativ unwirtlichen Landschaft. Und ich mache jetzt was ganz, ganz Böses. Ich erhöhe die Abspielgeschwindigkeit. Das darf der Cineast wirklich nicht tun. Sie hören manchmal einen Ton und manchmal nicht. Das liegt an dem Wackler, der hier im Kabel wohl liegt. Wie auch immer. Wir haben jetzt hier gerade den ersten Hinweis auf Leben gesehen. Skelette. Ja, vorher nur Landschaft. Und das geht jetzt munter weiter. Wir sehen jetzt die Lebewesen. Affen, Primaten. Offenbar in einigermaßen friedlicher Koexistenz mit, was sind das für Tiere? Können Sie mir sagen? Ich frag offen, ich weiß nicht, wie man sie nennt. Tapire? Mhm. War mir nicht sicher. Also gut. Man ernährt sich offenbar von ein bisschen Grünzeug und dem, was man durch Kratzen an der Erdoberfläche findet. Es gibt offensichtlich Feinde. Ja, Sie haben das gerade gesehen. Nun gut, also das Leben ist nicht gerade wirtlich und nicht gerade kommod, das wir da haben. So, aber es ist auf eine gewisse Art doch relativ gut für diese Gruppe hier eingerichtet. Sie hat nämlich fast schon so eine kleine natürliche Burg für sich gefunden und da ist ein Wasserloch, Schutz vor Wind und Wetter, eigentlich eine ganz gute Sache. Das merken auch andere. Und sie kommen und es gibt offensichtlich eine Auseinandersetzung darüber, wer denn hier an diesem Wasserloch künftig wohnt. Sie kennen das, ich glaube in Städten nennt man das Gentrifizierung, wenn Leute um den Wohnraum streiten. Also, frühe Geschichte, gab es hier auch schon Ärger. Und man versucht, sich zu vertreiben und so weiter mit Gebrüll und dergleichen. Aber es ist eigentlich fast schon, eher eine kommunikative Problemlösung als tatsächlich eine körperliche Gewalttätigkeit. Das ist diese Quasi-Burg. Einer ist Fleischfresser, wie man sieht. Jetzt kommt etwas, da ist der Film ungeheuer interpretationsbedürftig. Ich versuche das jetzt mal auf normaler Geschwindigkeit laufen zu lassen und hoffe, dass der Ton ein bisschen mitspielt. Professor und Studenten, klare Rackordnung. Also Sie sehen das, was ich vorher meinte, es gibt einen gewissen Schutzraum und so weiter, ne? Fast schon eine Behausung, eine natürliche halt. Aber irgendwas scheint, ist es schon diese Szene, komisch zu sein. Irgendwas hat in der Nacht irritiert. Leider spielt der Ton nicht mit. Es tut mir sehr leid. Wie auch immer, die ersten wachen auf und wissen nicht, was ihnen geschieht. Hier verlässt der Film jetzt ganz klar sozusagen eine historische Entwicklungsgeschichte und bringt eine ungeheure Metaphorik ins Spiel. Sie werden es gleich sehen. Das ist was, was in diese Welt offensichtlich bisher nicht gehörte. Ist nicht Hollywood. Was ist hier passiert? Hier ist das Andere in die Welt getreten. Irgendetwas Unbegreifliches, etwas Nicht-Natürliches. Dieser Monolith, der da rumsteht, kommt so nicht in dieser Welt bisher vor. Ja? Da ist ein, wenn Sie so wollen, ein Kulturbruch entstanden, etwas völlig Unerklärliches. So, und jetzt nähern wir uns unserem Thema sehr an. Dieser Kollege hier würde heute wahrscheinlich einen Ruf als Professor für Ingenieurwissenschaften bekommen. Er denkt offensichtlich nach. Das scheint dem Ingenieurwesen vorauszulaufen. Technik. Das erste Werkzeug wird genutzt. Und Sie sehen, das bringt was ein. Es erlaubt offensichtlich einen Nahrungswechsel. Das freut die Vegetarier, schätze ich mal, die Szene. mache jetzt mal wieder ein bisschen schneller. Also Sie sehen, da entsteht eine andere Kultur. Der Einsatz von Technik verändert etwas. So. Man isst hier fröhlich vor sich hin. Technik ermöglicht auf einmal die Eroberung von Lebensräumen, ja, und verändert sichtlich die Kultur, auch die Kommunikationskultur. Und jetzt zeige ich Ihnen noch, wie das Ganze endet, nämlich mit dem wahrscheinlich berühmtesten Schnitt der Filmgeschichte. Ja. So, also ich habe Ihnen gesagt, man kann auch im Film eine Theorie entwickeln. Hier entwickelt Stanley Kubrick eine Theorie über Menschwerdung, über Technikentstehung, über Kultur. Er versucht im Grunde so ein paar Hinweise zu geben, wie kann das passieren. Klar ist, mit dem ersten Werkzeug beginnt die Eroberung des Raumes. Er ermöglicht im Sinne einer Prothetik auch wieder unsere Körperfunktion zu erweitern und damit unsere Möglichkeiten, uns in der Natur anders zu orientieren und unsere eigene Natur zu verändern. Offensichtlich ist irgendeine Irritation nötig, um Denken anzustoßen. Ich gehe mal davon aus, dass das... sollten wir irgendwann Zeitreisen machen können und diesen Moment des ersten elaborierten Denkvorgangs beobachten können. Dafür wäre meine These, vielleicht wird sie ja dann widerlegt, aber meine These wäre, dafür wird wahrscheinlich kein schwarzer Monolith verantwortlich gewesen sein. Nur wissen wir nicht, was es war. In diesem Film ist es einfach ein Symbol, ja, für die erste große Irritation, die sozusagen eine Emergenz, einen Sprung im Denken herbeigeführt hat. Spiel spielt eine große Rolle, der spielerische Umgang. Ich glaube, das ist was, was nicht nur in unserer Fakultät, bei den Designern beispielsweise, ein ganz normales Verfahren ist, sondern ich gehe davon aus, dass es auch zum Beispiel in den Ingenieurwissenschaften häufig darum geht, auszuprobieren, rumzuspielen, zu machen, zu testen. Man hat noch nicht unbedingt einen ganz klaren Plan, man versucht, ja, Trial and Error, man versucht etwas aus, manches bewährt sich, manches nicht. So entwickelt sich im Spiel hier an dieser Stelle Werkzeug. Und über Technik entsteht eine neue Kultur. Natürlich können Werkzeuge auch als Waffen eingesetzt werden. Ich glaube, das ist keine allzu steile These von Kubrick anzunehmen, dass Technik ganz früh auch schon Kriegstechnik war. Und erinnern Sie sich an den Satz von Voltaire: Ich möchte die Schritte kennen, mit denen die Menschheit von der Barbarei zur Kultur überging. Kubrick dreht den Satz im Grunde um. Ja, die Kultur bringt die Barbarei. Nun gut, eine mögliche Erklärung, wollte Ihnen einfach nur mal auch beispielhaft zeigen, wie man solche Filme nicht nur in Anführungszeichen als großes filmisches und Bildkunstwerk ansehen kann, sondern auch dazu nutzen kann, ein bisschen grundsätzlicher nachzudenken. Ich bin mir ganz sicher, dass Stanley Kubrick kein einziger der Gedanken, die ich jetzt gerade geäußert habe, in irgendeiner Weise überraschen würde. Also so jemand denkt so nach, während er an seinen Film arbeitet. Ich hatte Ihnen gesagt, es gibt verschiedene Modelle. Ich stelle Ihnen jetzt mal ein paar relativ flott vor. Sie kennen ein Modell für die Frage, wie entwickelt sich Kultur und Technik. Wahrscheinlich schon aus Ihrer Schulzeit. Da wird häufig in diesem Modell argumentiert, dass Kultur sich entwickle mit der Entwicklung von Materialien, die wir nutzen. Sie kennen das. Irgendwann war mal Steinzeit, dann ging es über in die Bronzezeit, in die Eisenzeit, in die Stahlzeit. Wo sind wir heute? Sind wir in der Siliziumzeit? Sind wir in der Kunststoffzeit? Ich weiß nicht, wie man das irgendwann mal benennen wird, aber dieses Stufenmodell ist Ihnen bekannt. Denn Ihnen ganz wahllos, also es ist keine methodische Auswahl, die ich jetzt getroffen habe, einfach nur ein paar ganz unterschiedliche Ansätze. Ein spanischer Philosoph, José Ortega y Gasset, der sich relativ früh mit Fragen der Technik beschäftigt hat, hat in einem Aufsatz, ich glaube, das war 1910, 1920, sowas rum, drei Zeitalter versucht auszumachen bei dieser Frage, wie entwickeln sich Kultur und Technik. Er sagt, es gibt ein Zeitalter der Technik des Zufalls. Das war das, was wir da gerade gesehen haben. Das war eine Technik des Zufalls. Dann unterscheidet er als nächstes das Zeitalter der Technik des Handwerkers. Ein Macher, der Trial and Error macht, Erfahrungswissen sammelt und das im Regelfall von Meister zu Schüler mündlich weitergibt. Das ist noch nicht unbedingt eine Theorie des Handwerks damit verbunden und der Technik. Und dann gibt es das Zeitalter der Technik des Technikers. Darin sieht er natürlich uns angekommen. Ja, es ist nicht mehr der Handwerker, sondern es ist im Grunde der Ingenieur, der mit bewussten Entscheidungen und mit einem großen Materialwissen und so weiter, das nicht mehr in der einzelnen Person repräsentiert wird, arbeitet, sondern das verstetigt ist durch Verschriftlichungen, durch das gespeichert ist in entsprechenden Medien und so weiter. Also wenn hier jemand eine Ingenieurwissenschaft studiert, dann eignet er sich sein Wissen nicht handwerklich primär oder alleine an. Und er fängt nicht bei Null an. Ein Tischler weiß irgendwann, wie man einen Tisch hobelt, weil er es 1000 Mal gemacht hat. Und genau weiß, bei dem und dem Holz brauche ich so und so viel Druck und so weiter. Das hat er sozusagen, das ist sein Wissen eingefleischt. Das ist ein Wissen, das aus Körperlichkeit, aus Leiblichkeit entsteht. Das ist bei einem Ingenieur in der Form so nicht mehr nötig. Gut. Anderes Modell. Man kann zum Beispiel die Entwicklung der Kultur und der Technik entlang von Kommunikationstechniken und Kulturen erzählen. Das hat beispielsweise Walter J. Ong gemacht, das ist ein amerikanischer Literaturwissenschaftler und Medientheoretiker, der ein sehr spannendes Buch geschrieben hat über den Übergang von Oralität zu Literalität. Wie hat das eigentlich funktionieren können, dass wir von Kulturen der Mündlichkeit zu Kulturen der Schriftlichkeit übergegangen sind? Und der kommt zu folgendem Ablauf. Er sagt, okay, am Anfang haben wir eine Kultur der Mündlichkeit gehabt bei unseren Kommunikationsformen und Kulturen und Techniken, haben Wissen und Welterklärung mündlich vermittelt. Ja, das war häufig dann die Aufgabe, um für Verstetigung zu sorgen, die Aufgabe einer Priesterkaste. Dann kam eine Kultur, die handschriftlich gekennzeichnet ist, also chirografisch. Dann eine Kultur, die typografisch arbeitet, also mit Druckmedien arbeitet. Das ist natürlich eine Möglichkeit, der Übergang von Oralität zu Schriftlichkeit generell, eine Möglichkeit, Wissen zeitlos zu speichern und unabhängig von einem menschlichen Körper. Ja? Das ist der große Kultursprung, den Schrift mit sich gebracht hat, dass wir Wissen nicht mehr von Mund zu Ohr vermitteln müssen und speichern, sondern tatsächlich einfach in Bibliotheken beispielsweise aufbewahren können und damit unabhängig werden von der direkten Wissensweitergabe. Und die wird natürlich dann beschleunigt durch den Übergang von chirografischer zu typografischer Kultur. Und heute haben wir natürlich mit den elektronischen Medien da auch wieder einen großen Sprung gemacht. Also ein weiteres Modell, wie wir die Entwicklung von Kultur und Technik erklären können. Ich biete Ihnen noch ein letztes Modell an von Neil Postman, auch ein amerikanischer Medienwissenschaftler, der mal eine Zeit lang relativ bekannt war, aufgrund seiner kulturkritischen Werke. Manche sind auch in der deutschen Übersetzung mit ihren Titeln bereits fast sprichwörtlich geworden. Er hat mal ein Buch geschrieben, das heißt Das Verschwinden der Kindheit. Dieser Begriff wurde dann sehr häufig, zumindest in einer gewissen Zeit, gebraucht, oder noch bekannter ist ein Werk, das heißt Wir amüsieren uns zu Tode. Zumindest diese Wendung haben Sie wahrscheinlich schon mal gehört. Also so heißt ein Buch von Neil Postman. Ich habe den mal in New York getroffen und interviewt, ein sehr spannender Mensch. Als seine Bücher herauskamen, hat die Kritik immer gesagt, ist schon irgendwas dran an dem, was der Postman sagt, aber der übertreibt ja maßlos. Also diese Werke sind irgendwann erschienen in den 70er, 80er, 90er Jahren, ne, des 20. Jahrhunderts. Naturgemäß des 20. Jahrhunderts, im 19. hätte ich ihn nicht interviewt. Wenn Sie die heute lesen, dann ist es tatsächlich so, dass Sie sagen, meine Güte, das ist ja alles viel, viel schlimmer gekommen, als der Bursche es sich ausgemalt hat. Was der zum Beispiel über unsere Unterhaltungskultur so 80 rum geschrieben hat, das haben wir dermaßen gut getoppt, das ist unglaublich. Ich glaube, der ist wahrscheinlich froh, dass er es nicht mehr angucken muss. Ich sage immer gerne, Sterblichkeit ist ein evolutionärer Vorteil. Manchmal ist gut, man kriegt nicht mehr mit, wie es weitergeht. Also, Neil Postman hat unterschieden Werkzeugkulturen. Werkzeuge lösen in seinen Augen Probleme des materiellen Lebens und dienen dann auch dem symbolischen Leben. Also Sie können sich vorstellen, dass für eine gewisse Zeit beispielsweise in dieser Primatenkultur so ein Oberschenkelknochen nicht nur ein Werkzeug war, sondern auch ein Symbol wurde. Ein Symbol beispielsweise der Macht. Ja? Also wenn die sich eine Fahne gegeben hätten, könnten die da den Knochen drauf malen. Das wäre ein ganz guter Ansatz. Neben den Werkzeugkulturen nennt er Technokratien. Da verändert sich was. Vorher in den Werkzeugkulturen dienen die Werkzeuge sozusagen dazu, kulturelle Probleme des Menschen zu lösen. Jetzt in den Technokratien kippt was um. Die Kultur wird sozusagen zum Anhängsel, zum Appendix der Entwicklung der Werkzeuge. Und sie selbst werden die Kultur. Und da, als Kulturpessimist, der er war, sagte dann, dadurch macht die Technik in den Technokratien im Grunde die Kultur wert- und orientierungslos, wertlos im Sinne von nicht angebunden an Werten. Nicht im Sinne von wertlos ist nichts wert, sondern keine Werte mehr zur Verfügung. Und in der Situation, die er mit dem Begriff Technopol beschreibt, beschleunigt sich das Ganze nochmal. Da werden dann Alternativen zur Technokratie überhaupt nicht mehr sichtbar und sie werden irrelevant und diese Technokratie, diese allumfassende Herrschaft der Technik über die Kultur ist für ihn totalitär. Also wenn Sie sich mit dem Modell anfreunden wollten, dann könnten Sie sich jetzt natürlich fragen, wo stecken wir denn? Ich würde mal sagen, Werkzeugkultur war mal. Wenn wir Glück haben, sind wir noch in den Technokratien, aber vielleicht haben wir ja auch schon die Technopole erreicht. Nun gut, ich versuche das nochmal in meinen Worten ein bisschen zusammenzufassen und für unsere Diskussion nochmal fruchtbar zu machen. Was könnte man unter Technikkultur verstehen? In der Technikkultur wird die Kultur der Technik in einem gewissen Maße unterworfen. Kultur existiert allein oder überwiegend aus der Technik heraus. Sie wird zu einem ganz bestimmenden Faktor in dem, was man Technikkultur nennen könnte. Und wenn man das so ein bisschen auffächert, wie ich das jetzt auf dieser Folie hier tue, dann kann man sagen, Technik wird in einer Technikkultur nicht kultiviert, sondern den Technikern überlassen. Es ist nicht mehr etwas, worum sich die Kultur als Kultur kümmert, sondern sie hat quasi die Technik einer Art Priesterkaste überlassen, nämlich den Technikern. Das macht es schwierig, weil die Techniker als Techniker mit der Technik überfordert sind. Sie haben nämlich als Techniker, als Mensch vielleicht als Einzelner schon, aber nicht als Techniker, da haben sie kein Instrumentarium, die Technik beispielsweise Kultur zu verorten, kulturell zu verorten. Ist klar, was ich meine? Also wenn wir zum Beispiel sagen, Kernkraft schafft soziale, gesellschaftliche, ethische Probleme, dann hat ein Techniker als Techniker nicht gelernt, diese Probleme zu lösen. Das vermittelt ihnen ein Technikstudium nicht. Das ist nicht die Aufgabe von Technikern. Vielleicht, wenn es gut läuft, wenn Sie an einer Hochschule sind, wo man so ein bisschen was von Technikfolgenabschätzung mal gehört hat und lehrt oder dergleichen mehr, dann kommt vielleicht da mal so der eine oder andere Gedanke auf, ja, oder Technikethik. Wir haben hier, glaube ich, mittlerweile relativ gut etabliert, auch an unserer Hochschule und generell in den Wirtschaftswissenschaften gibt es häufig ein Angebot im Bereich der Wirtschaftsethik. Ja, das ist mittlerweile ein Standard. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Friedrich Hayek, der wurde mal von einem Studenten gefragt, Herr Hayek, kann ich bei Ihnen Wirtschaftsethik studieren? Hayeks Antwort, Sie müssen sich schon entscheiden. Pessimistisch muss man es ja nicht sehen, aber da hat sich was etabliert. Ja? Also Wirtschaftsethik gehört sicherlich mittlerweile zu einem Standardangebot in den Wirtschaftswissenschaften. Bei den Technikwissenschaften, Ingenieurwissenschaften bin ich mir da nicht so sicher, ob das bereits in dem Ausmaß auch integriert wird. Aber sogar dann, wenn es integriert werden würde, bringen ein paar Vorlesungen über Wirtschaftsethik oder Technikethik einen Techniker nicht zwingend in die Situation, tatsächlich die Technik anders zu denken als Techniker. Ja? Und technikethische oder gesellschaftliche und kulturelle Probleme tatsächlich in dem Ausmaß zu verorten, wie es womöglich notwendig ist für unsere Kultur. Jetzt können Sie natürlich sagen, ja, der Friedrich, da kommt er jetzt wieder angeschissen mit seinen Geisteswissenschaften und so. Ja, ich glaube, für irgendwas sind sie dann doch noch nütze. Also, Probleme, die Technik aufwirft, sind nicht allein mit besserer Technik zu lösen. Das ist, glaube ich, auch ein Gedanke, den wir uns klar machen müssen. Das ist häufig ein Argument, wenn Technik nicht funktioniert, dann sagen wir immer, ja, die ist noch nicht ausgereift. Da müssen wir halt die Technik verbessern. Technische Probleme sind nicht nur technische Probleme. Das ist etwas, was, glaube ich, häufig in Diskursen über Technik übersehen wird. Also, der Umgang mit der Technik ist keine technische Frage, jedenfalls nicht allein, sondern eine Frage der Kultur. Und eine Kultur definiert sich als Kultur nicht allein aus ihrer Technik heraus. Es sei denn, sie ist zu einer Technikkultur verkommen. Ja, dann wird sie auf diese Fragen keine Antworten mehr finden. Nun gut, also Sie sehen schon, Postman ist ansteckend mit seinem Kulturpessimismus. Ich kann das auch. So viel mal dazu. Gehen wir noch ein bisschen in die anderen Bereiche, die ich Ihnen vorstellen will, rein. Schauen wir uns an, was wir unter Kulturtechniken verstehen können. Ich würde vorschlagen, wir können darunter verstehen, Verfahren und Kenntnisse, die immaterielle Wirklichkeit zu gestalten. Ja, das wäre, hören Sie jetzt natürlich den Unterschied zu dem, was die technische Welt, was die Technik leistet. Ja, sie gestaltet die materielle Welt. Kulturtechniken, damit können wir womöglich die immaterielle Wirklichkeit und Welt gestalten. Wenn Sie jetzt sagen, ich bin knallharter Materialist und es gibt nichts anderes als Materie, dann ist all das, was ich Ihnen gerade sage, völlig für die Katz. Ja, ist klar, je nachdem, welche sozusagen metaphysischen Grundpositionen Sie einnehmen, finden Sie andere Antworten auf diese Fragen, die ich hier gerade diskutiere, und teilen dann womöglich vieles von dem, was ich jetzt behaupte, gar nicht mehr. Kulturtechniken implizieren wiederum Theorien über Kultur, und Kulturtechniken bieten Verfahren für den Menschen, seine eigenen geistigen Möglichkeiten zu erweitern, mit künstlichen Mitteln auszubauen, zu ersetzen oder zu ergänzen. Wie können wir uns das konkret vorstellen? Kultur, und das ist womöglich ein Argument, dass man gegen diese Erzählung in den Film wenden kann. Ja? Also was wir auf alle Fälle sehen, ist, dass da Technik schon im Spiel ist, Werkzeug, Kultur. Ja? Ist es schon Kultur? Wenn man meine erste These auf der nächsten Folie teilt, dann würde man es verneinen. Ich sage nämlich, Kultur setzt Sprache voraus. Und eine Sprache in dem Sinne, wie ich sie jetzt mal verstehen möchte, haben wir da womöglich noch nicht vorhanden. Ja? Also wäre vielleicht ein kleiner Bruch. Die basalen Kulturtechniken sind ihm bekannt. Dazu zählen wir im Regelfall Lesen, Schreiben, Rechnen. Das ist das, was man so in der Schule lernen sollte. Klappt wohl nicht immer, aber ja. Darüber hinaus kann man elaboriertere Kulturtechniken einsetzen, die der Selbstformung dienen. Und den Begriff werden Sie nachher nochmal hören. Wir wollen uns ja eigentlich auch mit Lebenskunst und dergleichen befassen. Da geht es um das Thema der Selbstformung. Elaborierte Kulturtechniken helfen uns dabei, an der Gesellschaft teilzuhaben und an ihren entsprechenden Prozessen und ihrer Vielschichtigkeit. Und womöglich kann man auch behaupten, was ich hier tue, nämlich dass insgesamt technische, kulturelle, wirtschaftliche, wissenschaftliche, gesellschaftliche Entwicklungen abhängen von den Kulturtechniken, die wir zur Verfügung haben. Wenn dem so ist, das sind alles sehr große, steile Thesen, da könnte man aus jeder einzelnen schon wieder einen Vortrag basteln, aber wenn dem so ist, dann können wir uns natürlich überlegen, was bedeutet das beispielsweise für unsere Bildungsinstitutionen. Ja. Aber gut. Überspringe mal einen Bereich, ich habe Ihnen ein Beispiel für eine Kulturtechnik, aber auf die gehe ich jetzt mal nicht ein. Also Kulturtechniken helfen uns, Informationen zu erschließen, sie ermöglichen es uns, aus Informationen Wissen zu formen. Da muss man vielleicht auch mal aufklären, wir reden hier sehr, sehr häufig über Wissen und meinen eigentlich noch nicht mal Informationen, sondern nur Daten. Ja? Wikipedia weiß alles. Nein, Wikipedia weiß gar nichts. Wissen ist das, was sich im Kopf eines Individuums an Weltdeutung kumuliert. Das ist ein deutlich anderer Wissensbegriff als der, den Sie gemeinhin hören. Gemeinhin hören Sie Wissen im Sinne von Daten oder Information. Also Information ist auch mehr als Daten. Information ist, Klaus Kornlax hat mal gesagt, das ist Neuigkeitswert, Wiederholung und Bestätigung. Ja? Also ein Datum alleine nützt Ihnen gar nichts. Zur Information wird es, wenn Sie es verorten können, wenn es einen Neuigkeitswert hat und Sie den dann bestätigen können. Wenn Sie es dann auch noch einzuordnen wissen und damit umzugehen wissen, dann entsteht aus Information Wissen. Also Kulturtechniken ermöglichen es uns, Informationen zu Wissen zu formen. Sie dienen also nicht nur der Ausbildung, sondern der Bildung. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Lesen Sie mal die Curricula heutiger Studiengänge. Da wird ungeheuer oft das Wort Ausbildung benutzt. Da kriege ich jedes Mal offen gestanden die Krise. Ja. Ich weiß noch, wir hatten mal, gestatten Sie mir die Anekdote, eine Diskussion in einer Dekanerunde, da wurde ein Text diskutiert, wie unsere Hochschule sich zu Fragen der Nachhaltigkeit und der Bildung positioniert. Und im ersten Satz stand irgendwas von Nachhaltigkeit dient der Ausbildung unserer Studenten. Oder und die Ausbildung soll nachhaltig sein. Dann habe ich gefragt, wie wäre es denn mit Bildung? Bildung ist deutlich nachhaltiger als Ausbildung. Da ist ein klarer Unterschied. Also mit Ausbildung hat man früher übrigens, dieses Wort hat man mal genutzt, um vom Lehrling wegzukommen. Warum auch immer. Aus dem Lehrling wurde irgendwann der Auszubildende. Ich glaube, das ist nicht das, was wir an den Hochschulen suchen sollten. Gut, Kulturtechniken schaffen also Orientierung, sowohl persönlich, wie gesellschaftlich, wie politisch, wie philosophisch. Das ist doch mal was. Wir reden hin und wieder von der Krise der Kulturtechniken. Da gibt es durchaus auch für diejenigen, die sich gerne auf empirische Daten stützen, gibt es durchaus Untersuchungen, die diese Krise der Kulturtechniken ein wenig untermauern. Man kann feststellen, dass Sprachkenntnisse auch in der Muttersprache zum Teil zurückgehen, dass basale Kulturtechniken, wie ich sie vorher beschrieben habe, Schreiben, Lesen, Rechnen, auch an den Schulen nicht mehr in dem Ausmaß vermittelt werden, wie wir uns das vielleicht wünschen. Sie kennen diese Diskussion um die PISA-Studie, ob man die jetzt für zutreffend hält oder nicht, ist letztendlich wurscht. Also, ich glaube, dass wir da wahrscheinlich auch auf Dauer uns klug positionieren müssen und an diesen Kulturtechniken noch arbeiten müssen und sie hegen und pflegen müssen. So viel mal dazu. Jetzt kommen wir aber zu dem Thema, das Sie vielleicht dann zum Abschluss noch ein bisschen interessiert, nämlich die Frage nach der Lebenskunst. Und da springe ich mit Ihnen mal zurück in die antike Philosophie und Ethik. Da hat man was gemacht. Worum ging es da im Kern? Natürlich hat man Kosmologie beispielsweise betrieben, also Naturphilosophie, hat versucht herauszufinden, wie das dann später Goethe formulierte, was die Welt im Innersten zusammenhält und so weiter. Aber ab einem gewissen Punkt, ich glaube Cicero hat das mal über Sokrates gesagt, wurde die Philosophie durch Sokrates vom Himmel auf die Erde geholt. Man guckte sich an, welche Probleme die Menschen haben, also Ethik kam ins Spiel. Was ist darunter zu verstehen? Wir verstehen meistens unter Ethik das, was eigentlich in das Gebiet der Moralphilosophie gehört. Ja, also Regelungen, wie wir beispielsweise miteinander umzugehen hätten, im gesellschaftlichen Verkehr und so weiter, was wir da als sinnvoll erachten oder nicht. Die antike Ethik fragt, was ist ein gutes Leben? Was ist ein glückliches Leben? Was gehört da alles dazu? Das kann ich Ihnen heute Abend so nicht ausführen, aber wenn Sie es mal nachlesen wollen, einmal mehr derjenige, der in der Antike da wahrscheinlich am klügsten abgeräumt hat, nicht nur bei dieser Frage, sondern bei vielen anderen, ist Aristoteles. Wenn Sie dessen nikomachische Ethik, die seinem Sohn Nikomachos gewidmet war, lesen, dann haben Sie ein Modell über ein gutes Leben, von dem ich denke, man kann immer noch damit ganz gut arbeiten. Aber auch das ist ein anderer Vortrag. Wir haben uns im Rückblick bei der Lektüre der Texte der antiken Philosophen, da wurde immer wieder festgestellt, da gibt es ja innere Widersprüche in diesen Texten. Da sagt er mal etwas so und dann sagt er so, das passt doch überhaupt nicht zusammen. Und das hat man sich lange damit erklärt, so die mit der Arroganz der später Geborenen, naja, die konnten halt noch nicht so gut denken wie wir. Ich glaube, das stimmt nicht. Und diesen Impuls, das stimmt nicht, hatte ein französischer Philosoph namens Pierre Hadot, der sagte, nee, das kann nicht sein, die konnten denken. Das muss einen anderen Grund haben, warum da beispielsweise in den Texten der Philosophen Widersprüche auftauchen. Er hat recherchiert, er hat sehr intensiv darüber gearbeitet und fand Folgendes heraus. Die Philosophie in der Antike war nicht, wie sie es heute ist, sozusagen Theoriebildung, ja, sondern sie hatte den Anspruch zu vermitteln, wie man leben lernt, wie man denken lernt und wie man leben lernt. Und die Philosophen gingen davon aus, dass da ein Zusammenhang ist. Wer klar denken kann, kann auch besser leben. Das war so eine der Grundvoraussetzungen, die sie gemacht haben. Um das beizubringen, haben sie Schulen gegründet. Und in diesen Schulen haben die Schüler der Philosophen Übungen gemacht, geistige Übungen. Diese Übungen waren beispielsweise Denkübungen. Ja, man durchlief eine Schule der Rationalität. Und zu der gehörte auch Perspektivwechsel zu lernen, Widersprüchlichkeiten zu denken, zu sehen, dass eine Sache nicht nur so gesehen werden kann, sondern auch anders. Das ist der Grund, laut Pierre Hadot, warum in den Texten antiker Philosophen hin und wieder Widersprüche auftauchen. Nicht, weil die so schlecht denken konnten, nein. Das waren im Grunde Lehrtexte, an denen man gearbeitet hat mit den Schülern und durch die man vermittelt hat, wie man beispielsweise Perspektivwechsel im Denken einnimmt und so das Denken an sich schult. Und da haben wir einen ganz wichtigen Gedanken der antiken Philosophie. Wenn ich Ihnen den Namen Arnold Schwarzenegger sage, dann haben Sie wahrscheinlich alle jemanden vor Augen. Sie wissen, der war, bevor kalifornischer Gouverneur wurde, Schauspieler und startete seine Schauspielerkarriere dadurch, dass er Bodybuilder war und ich glaube sogar Weltmeister der Bodybuilder war. Bodybuilder, also das sind Leute, die ihren Körper formen. Ja? Das ist bei uns in unserer gegenwärtigen Kultur etwas relativ Geläufiges. Wir alle gehen davon aus, dass wir uns fit halten sollten und trainieren sollten und so weiter, dass wir nicht einrosten und dergleichen mehr. Machen Sie das Gleiche außer montagsabends auch mit Ihrem Geist? Ich glaube, also nicht falsch verstehen, ich will Sie nicht in irgendeiner Weise angehen. Ja. Natürlich machen Sie das. Aber ist in unserer Gesellschaft dieser Gedanke, man muss den Geist auch trainieren und kann ihn formen, man kann also sein Selbst formen und gestalten. Dieser Gedanke ist in unserer Gesellschaft, glaube ich, weitaus weniger präsent wie der, dass wir uns körperlich und äußerlich formen und gestalten. Ich glaube, da gibt es deutlich mehr Zeit, Einsatz, auch mehr Markt, der sich damit beschäftigt, wie wir uns körperlich gestalten, als wie wir uns geistig gestalten. Das war in diesen antiken Denkschulen deutlich anders. Und man ging davon aus, dass man den Geist, dass man die Seele formen kann, ganz bewusst gestalten kann. Und dazu dienten geistige Übungen. Und das lateinische Wort dafür sind Exerzitien. Das, was Sie in der Kultur der Klöster, der christlichen Klöster an Exerzitien kennen, ist nichts weiter als ein Plagiat. Man hat übernommen eine Unmenge an geistige Übungen, die man bei den antiken Philosophenschulen vorgefunden hat, und hat darüber eine religiöse Soße gezogen. Ja? Also man hat es religiös aufgeladen. Die Exerzitien in den Klöstern sind dazu da, Gott näher zu kommen, nicht sich selbst zu formen. Es geht dann um den Jenseitsbezug. Das ist der große Unterschied. Die Methoden selber, die Übungen selber, sind ganz häufig identisch. All das können Sie übrigens nachlesen in diesem Buch von dem Pierre Hadot, das ich sehr empfehlen kann, wenn man sich denn mit antiker Philosophie beschäftigen mag. Also, nehmen Sie mit, wichtig ist, in der antiken Philosophie ging man davon aus, wir können uns selbst formen und gestalten. So, das schrieb also dieser Pierre Hadot. Und Hadot war zwar ein angesehener Fachphilosoph, aber nicht in irgendeiner Weise ein Medienstar, den die Aufmerksamkeit einer großen, breiten Öffentlichkeit zugeflogen wäre. Da kam ein anderer. Hadot war bekannt mit Michel Foucault. Foucault war einer der sehr bekannten Philosophen in Frankreich, auch sehr stark in der Öffentlichkeit präsent, medientauglich und so weiter. Foucault ließ sich inspirieren von Hadots Schrift und seinen Gesprächen mit Hadot und sagte, da muss doch irgendwas übertragbar sein. Von dem, was in der Antike funktioniert hat, uns selbst zu gestalten und zu formen, das müssen wir doch heute auch können. Und Foucault machte dann aus den Exerzitien etwas, was hier falsch geschrieben ist. Das sind natürlich nicht Technologien, sondern Technologien. Bitte korrigieren Sie es im Geiste. Das kommt davon, wenn man relativ schnell Vorträge bastelt. Also, Foucault lässt sich von Hadot inspirieren und fragt, was sind denn die geistigen Übungen, die wir in unserer Zeit nutzen können, um uns selbst zu formen? Er spricht dann manchmal von Technologien des Selbst, was in meinen Augen ein bisschen sehr aufgeladen ist. Denken Sie daran, wir haben uns über den Unterschied des Begriffs Technik und Technologie unterhalten. Er spricht manchmal von Selbsttechniken. Und er benutzt auch manchmal ein ganz altes Wort, das Sie auch schon wieder bei Platon finden, nämlich die Sorge um sich selbst. Ja. Wenn Sie letzte Woche da waren, als Herr Thomas über Heidegger uns ein bisschen aufgeklärt hat, da spielt der Begriff der Selbstsorge auch eine große Rolle. Aber Heidegger knüpft nicht so stark an diese Frage der geistigen Übungen und der Exerzitien, wie Foucault das beispielsweise dann später tut. Ein anderes Wort für Selbstformung, Selbstgestaltung, Selbstsorge, Technologien des Selbst, Selbsttechniken, was auch immer im Schwang ist, ist der Begriff der Lebenskunst. Mein akademischer Lehrer, bei dem ich am meisten eigentlich im Studium war Günter Bien, Aristoteliker, sehr konservativer Herr, der sprach, also er hat sich sehr viel mit Glückstheorie aus der Antike befasst, der sprach von der Lebensführungskompetenz. Das ist natürlich ein ziemlich sperriger Begriff, ja, also Lebenskunst klingt da vielleicht doch ein Hauch eleganter. Studienkollege von Günter Bien war Odo Marquardt. Der wurde mal gefragt, welche Kompetenz die Philosophen haben. Und er sagte, sie haben die Inkompetenz-Kompensationskompetenz. Damit kommen sie heute nicht mehr weit. Heute brauchen sie die Kompetenz-Simulationskompetenz. Also, wie auch immer, Lebenskunst ist heute ein großes Thema, bis hin zu populären philosophischen Büchern, wie Sie sie beispielsweise von Wilhelm Schmidt vielleicht kennen, der steht ab und zu auf Bestsellerlisten. Nun gut, jetzt mache ich mal ein bisschen flotter, damit wir noch zu den Medien kommen. Es ist Ihnen klar, in den Mediengesellschaften wird das Leben in denen leben wir heute in den Mediengesellschaften, natürlich sehr stark, auch des Einzelnen, stark bestimmt vom Umgang mit den Medien. Führen Sie mal aus Spaß ein Mediennutzungstagebuch. Machen Sie das mal eine Woche, schreiben Sie mal auf, eine Woche lang, das ist übrigens eine klassische geistige Übung, die zu den Exerzitien gehört, Tagebuch schreiben, Selbstbeobachtung und so weiter, um besser reflektieren zu können, wie gehe ich mit mir um. Halten Sie mal eine Woche lang fest, wie Sie mit Medien umgehen, wann Sie in welchem Bildschirm gucken und so weiter und so fort. Sie werden sehr erstaunt sein, wie viel Zeit Sie damit verbringen. Wir sind da stark geprägt in den Mediengesellschaften. Ich habe mal in meinen eigenen philosophischen Bemühungen von einem in der Medienwelt sein gesprochen. Der Kenner weiß, ich habe mich da jetzt bei Heidegger bedient, aber ich bin kein Heideggerianer, ich schlachte ihn nur zu meinen mediokren Zwecken aus. Wie auch immer, die Medien schaffen eine eigene Wirklichkeit. Das will ich jetzt nicht ausführen, aber das lässt sich philosophisch und auch kommunikationswissenschaftlich sehr, sehr gut belegen. Und das verändert tatsächlich den Menschen selbst und das Menschsein auf einer anthropologischen Ebene. Und das stellt neue Anforderungen an die Gesellschaft und dann auch an diese Frage der Formung des Selbst. Vielleicht um das klar zu machen, Richard Rorty hat mir mal gesagt, man kann die Philosophie einteilen in zwei große Stränge. Die einen Philosophen fragen nach der Selbstsorge und die anderen nach der Fürsorge. Die einen gucken, wie können wir uns um uns selbst kümmern und die anderen fragen, wie können wir uns um die Gesellschaft kümmern und unser Zusammenleben. Um es auch klar zu sagen, ich halte beides für wichtig und nur der Rückzug sozusagen auf das persönliche Glück und die Selbstformung hilft uns sicherlich nicht weiter. Wie auch immer, die Formung des Selbst ist aber eine Frage, mit der wir uns zu beschäftigen haben. Wie wollen wir mit uns umgehen? Wie können wir womöglich in einer Medienwelt auch Lebenskunst betreiben? Nun denn, natürlich können Sie Ihren Umgang mit Medien zum Gegenstand geistiger Übungen machen. Eine kleine, eine kritische habe ich Ihnen gerade beschrieben, also mal zu beobachten, wie Sie denn mit Medien umgehen. Das andere ist, ich bin da immer gerne auch der Rationalität verpflichtet, ich glaube, je mehr wir wissen darüber, wie Medien funktionieren, wie sie gemacht sind, umso besser können wir mit Medien umgehen. Mein Doktorvater Klaus Kornwachs hat mit seinen Söhnen, als die in der Pubertät waren, nicht nur Fernsehsender besucht und Studios angeschaut und so weiter, sondern er hat mit ihnen Filme gedreht, damit die verstehen, wie das funktioniert, was das bedeutet, was man mit Schnitt beispielsweise und Kameraperspektive und so weiter alles bewirken kann. In dem Moment, wo sie es tun, begreifen sie eher, wie diese Wirkungen der Medien entstehen und dann werden sie vielleicht auch nicht mehr ganz so leicht manipulierbar, was in den Medien natürlich immer auch steckt, dass sie auf uns nicht nur positiven Einfluss nehmen. Also, Sie können die Mediennutzung zur geistigen Übung heranziehen, zu Ihrer Selbstformung. Und da dienen natürlich auch Kulturtechniken wie Lesen und Schreiben immer wieder dazu. Die Medienanalyse, also das kritische Betrachten dessen, was da läuft und womit wir umgehen, ist natürlich auch eine Basis, die wir nutzen können, um unsere Gesellschaft besser zu verstehen. Also nicht nur uns selbst zu formen und zu verstehen, sondern auch die Gesellschaft. Und da können Sie eins draufsetzen, und das war es dann für heute Abend von mir. Sie können die Mediennutzung und Analyse natürlich auch als eine Technikkritik nutzen. Sie können erstens die Medien selber als Teil der Technik natürlich begreifen, das sind sie. Wenn Sie dann analytische Kompetenz haben und Medienkritik betreiben können, dann können Sie damit auch eine Basis schaffen, um mit Technik kritisch umzugehen. Um das klarzumachen, ich bin kein Maschinenstürmer, falls Sie den Ausdruck kennen. Also ich lehne Technik nicht ab, ganz gewiss nicht. Ich nutze sie, zum Beispiel heute Abend. Und erfreue mich auch daran. Kein Thema. Nur, ich glaube, wir sollten, wenn wir von uns das Bild eines autonomen Wesens haben wollen, eines kritischen Menschen, der womöglich einen Beitrag zur Gesellschaft auch leisten kann. Wenn wir solch ein Bild, letztendlich das Bild des aufgeklärten Menschen, von uns haben wollen, dann sollten wir nicht alles mit uns nur geschehen lassen, sondern überlegen, wie wir es gestalten können und wie wir es für uns einsetzen und gestalten und nutzen können zu unserer Selbstformung. Und dazu bedarf es dann womöglich auch im Umgang mit der Technik zu einer kritischen Auseinandersetzung. Ja, und Technik und Gesellschaftskritik bedürfen im Übrigen der Medien. Wie wollen Sie gesellschaftswirksam Medien oder Technik kritisieren oder die Gesellschaft kritisieren und eine Wirkung entfalten, wenn Sie nicht die Technik nutzen und die Medien nutzen? Ja, jetzt habe ich viel länger geredet, als ich eigentlich wollte. Ich danke Ihnen. Sollten Sie noch Fragen haben, dann können wir das gerne abhaken. Wenn nicht, dann genießen Sie den Abend. Haben Sie Fragen? Sie müssen jetzt ganz schnell sein. Wollen Sie noch einen lustigen Schmankerl? Wenn Sie mir noch 3 Minuten nicht mir, sondern anderen zuhören wollen, dann kann ich Ihnen noch etwas Lustiges zeigen, wohin unsere heutige Mediennutzung so führen kann. Wollen Sie? Na gut, ich hoffe, dass der Ton klappt. Wenn nicht, dann haben wir Pech, dann muss ich das abbrechen. Es gibt eine Sendung von diesem Herrn, den Sie wahrscheinlich kennen, der sich Jürgen von der Lippe nennt, in der er Bücher vorstellt. Zusammen immer mit einem Gast in dieser Sendung war das Jochen Malmsheimer, ein sehr sprachmächtiger Kabarettist. Aber in dieser Sendung geht es gar nicht um deren, ihre kabarettistischen Nummern, sondern sie stellen Bücher vor und in diesem Fall eins von einem Satiriker namens Paul Borowski. Und dieser Paul Borowski hat in einem Buch sich mit unserer Medienwelt befasst. Wer von Ihnen ist nicht auf Facebook unterwegs? Das ist, glaube ich, eine Altersfrage, wenn ich das mal so sagen darf. Sie wissen wahrscheinlich, dass es zur Lebenswirklichkeit der meisten zählt. Also, ich lasse Ihnen das mal vorlaufen.
Auszüge aus dem Evangelium nach Facebook. Die Jungfrau Maria hat ihren Beziehungsstatus geändert. Die Jungfrau Maria ist in einer Beziehung mit Josef von Nazareth. Josef von Nazareth gefällt das. Die Jungfrau Maria ist jetzt mit Erzengel Gabriel befreundet. Gott gefällt das. Der Erzengel Gabriel hat einen Link an Marias Pinnwand gepostet. Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung über die Gefahren sexuell übertragbarer Krankheiten. Die Jungfrau Maria ist jetzt ein Fan von unbefleckter Empfängnis. Erzengel Gabriel, gefällt das? Die Jungfrau Maria ist jetzt mit Gott befreundet. Die Jungfrau Maria hat ihren Beziehungsstatus geändert. Die Jungfrau Maria ist jetzt in einer offenen Beziehung. Die Jungfrau Maria ist interessiert an Männern und allmächtigen Geschöpfen. Gott, gefällt das? Die Jungfrau Maria, Erzengel Gabriel und Gott werden an der Veranstaltung Unbefleckte Empfängnis teilnehmen. Die Jungfrau Maria ist schwanger. Josef von Nazareth findet das scheiße.
Josef von Nazareth hat ein neues Handybild hochgeladen.
Der kleine Bastard in der Krippe.
Gott gefällt das. Jesus von Nazareth hat eine Veranstaltung hinzugefügt. Die Hirten werden an der Veranstaltung Weihnachten Nummer 1 teilnehmen. Kaspar, Melchior und Balthasar sind jetzt Freunde von Jesus von Nazareth. Kaspar, Melchior und Balthasar haben Jesus von Nazareth ein Geschenk an seine Pinnwand gepostet. Möchtest du Jesus von Nazareth auch ein Geschenk an seine Pinnwand posten? Josef von Nazareth ist jetzt ein Fan von Myrrhe, Gold und Weihrauch. Die Jungfrau Maria ist der Gruppe beigetreten. Der Vater meines Kindes ist ein allmächtiges Geschöpf, zahlt aber trotzdem keinen Unterhalt.
Jesus wird verhaftet. Judas, gefällt das? Jesus von Nazareth ist jetzt mit Pontius Pilatus befreundet. Jesus wird an der Veranstaltung Kreuzigung teilnehmen. Jesus wird gekreuzigt. Den Hohepriestern gefällt das. Pontius Pilatus hat eine Nachricht an Jesus' Pinnwand gepostet. Inri. Jesus von Nazareth via Twitter. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus von Nazareth stirbt. Das Profil von Jesus von Nazareth ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte versuche es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal. Jesus von Nazareth ist auferstanden. Maria Magdalena und 2,3 Milliarden anderen gefällt das.
Also, notfalls versuchen Sie es mal mit Humor. Ich danke Ihnen, schönen Abend.